Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen hier bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich begrüße jetzt meinen Podcastpartner, dem wir dankbar sein können, denn er hat persönlich heute Morgen den Catwalk im Volksparkstadion zusammengeschraubt, damit wir am Samstag spielen können. Moin, Ben.
Moin, Tim. Ich grüße dich.
Ja, wir hätten jetzt gerne über das Leverkusen-Spiel gesprochen, Ben, und Catwalk ist hier das Stichwort. Catwalk natürlich nicht wie bei den Topmodels, sondern der Catwalk unterm Stadiondach, denn der ist fast gebrochen am Dienstag und dann konnten wir leider nicht Fußball gucken und irgendwann wird es heißen, wo warst du, als das Leverkusen-Spiel abgesagt wurde? Wie war denn das für dich, Ben, der Moment? Wo warst du, als das Leverkusen-Spiel abgesagt wurde?
Auf der Autobahn, und dann hat mir ein gewisser Tim Ottenberg geschrieben, das Spiel fällt aus. Und ich muss sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt nicht mehr damit gerechnet. Es gab ja so ein, zwei Berichte im Vorfeld, dass es ein bisschen aufwendiger ist, das Stadion eisfrei zu machen nach den Witterungen in Hamburg in den Tagen davor. Aber zu dem Zeitpunkt, ich muss sagen, bei uns gibt es im Grunde schon Streit in der Oberliga, wenn ein Spiel so kurzfristig abgesagt wird. Und dass das jetzt in der Bundesliga passiert, ist schon kurios. Nach allem, was ich gelesen habe, ist die Entscheidung grundsätzlich korrekt. Du kannst da nicht spielen, wenn einer dieser Versorgungswege oder ja, Catwalks am Dach schiefhängt. Der Zeitpunkt bleibt aber unglücklich, oder? Weil er produziert irgendwie schon wieder Schlagzeilen, die sich viel zu leicht gegen den HSV auslegen lassen.
Ja, also der Zeitpunkt ist super nervig und auch da finde ich, da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Man kann es mir nicht begründen, einfach nur mit, naja, das hat am Nachmittag dann deutlich mehr geregnet und getaut. Du musst doch morgens aufs Wetter, auf den Wetterbericht gucken, dir sagen, okay, wir haben da super viel Schneemassen auf dem Dach und bei 6 Grad, also ich bin sehr Optimist immer, was Schnee betrifft, weil ich Schneewetter sehr schön finde, aber bei 6 Grad sag selbst ich, okay, das taut auf. Und das muss ja, also die Bilder, die der HSV gepostet hat, die sehen sehr heftig aus. Schaut sie euch gerne an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, findet ihr auf dem HSV Insta. Aber bis sich das so durchbiegt, muss ja, da müssen ja Vorstadien, das ist ja nicht erst glatt und dann biegt sich das so durch innerhalb von einer Zehntelsekunde. Und das hätte man dann, finde ich, schon früher erkennen müssen. Nichtsdestotrotz sagst du richtig, unabhängig davon, dass es mir auch unfassbar leid tut, vor allem auch für die Leverkusener Auswärtsfahrer. Ich meine, liebe Grüße an Tom, der hier letzte Folge so toll Leverkusen vorgestellt hat und den wir natürlich dann auch nochmal reinholen wollen, wenn es soweit ist. Aber der war natürlich schon in Hamburg in dem Moment. Und er hat ja in der Folge gesagt, er freut sich auf den Volkspark. Der tat mir schon sehr leid. Nichtsdestotrotz, du sagst es, wenn das Ding durchbricht, gibt es wahrscheinlich Tote, ohne das jetzt zu untertreiben. Und wenn da Leute drunter sitzen und das kann man nicht verantworten. Deswegen richtige Entscheidung und insofern nochmal glimpflich für den HSV ausgegangen, weil wir ja trotzdem jetzt am Samstag ein Spiel haben, weil es ja anscheinend repariert wurde. Wir nehmen jetzt gerade auf am Donnerstagabend, 9 Uhr abends, und da gab es schon die News vom HSV selber, die Bestätigung, dass das Volksparkstadion morgen entsperrt werden soll am Freitag und dass das Spiel am Samstag stattfinden kann. Bist du da, Ben?
Ich bin da. Ich hatte kurze Zeit auch Schiss, dass das Spiel auch abgesagt wird. Und ich glaube, das hätte dann auch wieder einen Rattenschwanz gehabt. Ne? Ich hätte die Zahlen, glaube ich, schon, die hätte ich schon voraussehen können. Der HSV hat einen Dachschaden oder sowas, wäre dann bestimmt gekommen. Und nochmal zu dem Leverkusen-Spiel. Ich sehe es wie du. Ne? Man hätte vermutlich das Spiel schon in dem Moment absetzen müssen, als man hat prüfen lassen, ob gespielt werden kann. Das hätte zumindest in Hamburg einigen die frustige Anreise erspart. Unklar in den Kommentaren kommt der HSV jetzt nicht gut weg. Und ja, man kann hoffen, dass sich das nicht wiederholt. Nochmal, die Entscheidung ist zur Sicherheit aller richtig getroffen worden. Der Zeitpunkt ist und bleibt unglücklich.
Ja, damit kann man es abschließen und wir freuen uns, dass wir am Samstag wieder Fußball im Volkspark sehen können. Und dann wollen wir noch kurz eine Sache ansprechen, die uns wichtig ist. Wir hatten es letzte Woche mit einem kurzen Disclaimer vor der Folge angesprochen. Das ist die Causa Stefan Kunz. Kurzer Spotlight für die, die es nicht so mitbekommen haben sollten, was ja auch durchaus sein kann. Stefan Kunz gab es ja erst die Begründung, dass er aus familiären Gründen zurücktritt. Und da unter den Umständen ist auch unsere Folge damals aufgenommen worden, unter dem Kenntnisstand. Jetzt kam in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Bild-Zeitung, ich glaube irgendwann zwischen 2 und 3 Uhr morgens war das, mit einem Bericht, dass es da wohl statt einem familiären Schicksalsschlag um sexuelle Belästigung und vor allem auch in mehrfachen Fällen gehen soll. Und einen halben Tag später hat der HSV-Aufsichtsrat das Ganze dann bestätigt. und spricht in dem Statement auch davon, dass man den Mitarbeiterinnen glaubt und sich deswegen von Stefan Kunz getrennt hat. Kunz wiederum hat selber ein Statement hochgeladen und sagt, er kennt die Vorwürfe, weist sie aber entschieden zurück und will auch rechtlich dagegen vorgehen. Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir werden hier jetzt nicht das ausdiskutieren und in so einem Fall wollen wir das auch gar nicht ausdiskutieren, wer da jetzt vielleicht mehr Recht hat, weniger Recht hat, welche Wahrheit die richtige ist. Das muss an einer anderen Stelle passieren und zwar in einem Gerichtssaal. Das muss nicht hier bei uns im Podcast passieren. Deswegen werden wir das Thema damit ruhen lassen. Wir möchten aber sagen, dass jede Form der sexuellen Gewalt aus unserer beider Sicht zu verurteilen ist. Und wenn Stefan Kunz das hier nachgewiesen werden muss, dann ist es auch hier so. Und dann muss man da auch dementsprechend reagieren. Und dann ist das auch so einzuordnen, dass es dann richtig war mit der Trennung. Aber wir wollen das Ganze jetzt nicht weiter ausdiskutieren und seht es uns auch bitte nach, dass wir in Zukunft von dem Thema absehen werden und uns auf das Sportliche auf dem Platz hier an diesem kleinen Podcast konzentrieren werden. So viel zum Thema Stefan Kunz. Und dann, Bent, machen wir doch mal ein paar Transfergerüchte und wollen wir einfach spontan das Aktuellste vorziehen?
Ja, sehr gerne.
Und zwar ist das Almugera Kaba, Linksverteidiger. Es gab schon vor ein paar Wochen mehrere Medienberichte, dass der HSV das 19-jährige BVB-Talent spannend findet, der vor allem in der dritten Liga vor 2 Jahren und auch letztes Jahr auf sich aufmerksam gemacht hat, in der zweiten von Dortmund, dass man den als Herausforderer für Miro Muheim holen muss oder will. Und aktuell verdichten sich so ein bisschen die Anzeichen, dass Kaba tatsächlich im Volkspark aufschlagen könnte. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es aber nur sozusagen ein Schritt weiter. Es ist noch keine Einigung. Deswegen werden wir den Spieler nochmal on Detail, wie ihr das von uns gewohnt seid, besprechen, wenn es fix ist. Bent, ich frage dich aber trotzdem in gewohnter Form. Wie viel Bock hättest du auf Almugera Kaba und für wie realistisch hältst du es?
70% und 75%. 70%, weil ich den Spieler jetzt nicht kenne. Du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, dass er in der letzten Saison sogar zu Kurzeinsätzen gekommen ist für die Dortmunder Erste. Das habe ich irgendwie nicht registriert, weil wir da ja auch noch ein bisschen tiefer in der zweiten Liga hingen.
Ja.
In dieser Saison ist er nominiert gewesen, hat allerdings noch nicht gespielt. Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal war jeweils im Kader. Und ja, diese Dortmunder Talentschmiede hat einen guten Ruf in Deutschland, in Europa auch. Viele wirklich namhafte Spieler haben dort das Fußball-ABC gelernt. Und ja, es klingt nach einem vielversprechenden Talent. Wir haben auch über die Problematik in Anführungszeichen auf der Linksverteidigerposition ja hier im Podcast auch schon gesprochen, dass der HSV da im Grunde unterbesetzt ist, Miro Muheim konkurrenzlos eigentlich dasteht. Und deswegen sage ich, 75% fände ich es gut, wenn da ein Spieler kommt, der als Herausforderer, als attraktive Nummer 2 vielleicht hinter Muheim performen kann. Und nach all dem, was man hört, scheint Merlin Polzin Kaba zumindest nahegelegt zu haben, dass es beim HSV für ihn ganz gut laufen könnte.
Ja, also ich finde den Transfer super. Bock 70%, einfach weil für eine höhere Zahl, da müsste da jetzt ein echter Stammspieler kommen. Das ist jetzt halt erstmal ein Backup, aber ich habe ja hier schon mehrfach betont und du auch, Bent, wir waren uns da immer ja sehr einig, du hast es schon gesagt, dass der HSV da Bedarf hat. Gleichzeitig, wenn es passiert, müssen wir auch davon ausgehen, dass das wahrscheinlich dann das Ende von Noah Katterbach im Volkspark war. Das gehört zur Wahrheit dann auch dazu. Realistisch. Ich hatte erst hier eine 50 stehen, seit heute Abend habe ich es auf eine 80 hochkorrigiert, sage ich ehrlich, weil das sieht schon sehr gut aus, die Gerüchte. Und dann machen wir noch weiter mit zwei Transfergerüchten im Tor. Und der erste Name, das ist ein Name, der, glaube ich, bei vielen HSV-Fans so ein kleines Kribbeln im Bauch ausgelöst hat, im positiven Sinne. Das ist Nicolas Christoph, Torhüter von der SV Elversberg, 26 Jahre alter Österreicher. Das war ein Bericht vom Hamburger Abendblatt, dass der HSV sich mit ihm beschäftigen soll. Spielt eine starke Saison bei Elversberg, kommt auf nur 0,9 Tore durchschnittlich pro Spiel. Also, Ben, wie viel Bock hättest du und für wie realistisch hältst du es, dass Nicolas Christoph von der SV Elversberg als Nummer 2 in den Volkspark kommt hinter Daniel Heuer-Fernandes?
Ja, bei Bock habe ich hier 70% stehen und bei Wahrscheinlichkeit 10%. Also machen wir uns mal nichts vor, warum sollte er das tun?
Voll, schließe ich mich an. Bock habe ich 75% realistisch, genau wie du 10%. Und es gehört zur Wahrheit auch dazu. Er hat noch Vertrag bis, glaube ich, 2027 oder 2028. Der wird teuer sein in der aktuellen Form und auch so, wie Elversberg dasteht in der Tabelle. Wer hingegen nicht so teuer sein wird, das ist das andere Torhüter-Gerücht, was auch heute ein bisschen hochgeschwappt ist. Und das ist Kevin Müller, Torhüter vom 1. FC Heidenheim. Hat so ein bisschen den Weg gemacht vom Stammkeeper aus der zweiten Liga in die Conference League zur Tribüne in den letzten 2, 3 Jahren. Ist seitdem Dion Dramay da ist, nicht mehr gesetzt. Hatte schon gesagt, 34, also Routine. Hat aber eine sehr gute erste Saison in der Bundesliga gespielt, 2023, 2024, mit knapp 4 Paraden pro Spiel. Das liest sich schon sehr ordentlich. Deswegen, Ben, die Frage, eher die Routinierlösung mit Kevin Müller. Hättest du darauf Bock?
Zu 40% und wie wahrscheinlich halte ich das? 50% würde ich sagen, weil ich glaube, dass es für Müller irgendwie schon ein nice Fit wäre, wenn er jetzt zum HSV nochmal wechseln könnte. Du hast es gesagt, er ist bei Heidenheim von Ramay so ein bisschen verdrängt worden, ist dann nur noch die Nummer 2. Und wenn man auf sein Alter schaut, wenn man auf seine Karrieresituation schaut, könnte ich mir gut vorstellen, dass er sich einfacher mit der Position als Nummer 2 beim HSV im Tor anfreunden könnte, als es andere Torhüter machen würden. Und ich würde jetzt keine Begeisterungsstürme bei mir auslösen, aber ich glaube, es wäre eine solide Lösung.
Ja, das ist, das glaube ich, das Stichwort, solide Lösung. 34-jähriger Routinier, ich glaube, so jemand hat man gerne als Nummer 2, wenn der auch wirklich das annimmt und dann kommt und sich ruhig auf die Bank setzt und sagt, das ist hier meine Rolle. Ich glaube, in Heidenheim war es einfach so, dass sein Anspruch bei einem Verein wie Heidenheim war, die Nummer 1 zu sein. Jetzt beim HSV kann ich mir dann schon eher vorstellen, dass er dann auch okay ist. Wahrscheinlich auch ein paar Euros mehr verdienen wird, kann ich mir auch vorstellen bei der Größe der Vereine. Und das wäre, glaube ich, einer, wo wir beide sagen würden, okay, das ist nicht sexy, deswegen sage ich auch Bock 50%. Also das löst jetzt in mir keine Jubelstürme aus. Aber das ist eine solide Lösung, wo ich sage, okay, ich weiß, dass wenn Heuer Fernandes vielleicht mal ausfällt, dann kriege ich nicht so Schweißperlen auf der Stirn, wie ich es gegen Freiburg getan habe. Sage ich auch ganz offen und ehrlich. Und realistisch, ich glaube schon, dass es eine gute Chance gibt, ihn zu verpflichten, wenn er möchte. Man hört ja auch immer MLS-Gerüchte. Jetzt kann ich so ein bisschen sagen, ich komme ja auch aus dem American Football, auf der anderen Seite neben Fußball. Und Kevin Müller ist riesen NFL-Fan. Das sagt er auch immer wieder. Ist auch bei DAZN mehrfach bei den Übertragungen schon als Experte dabei gewesen. Zusammen mit Tim Kleindienst übrigens, über den wir ja gleich auch noch sprechen werden, zwangsläufig. Also kann ich mir auch vorstellen, wenn er ein MLS-Angebot bekommt, dass er eher dahin geht, aber ich halte es auch für wahrscheinlich, dass er sonst, wenn er in Deutschland bleiben will, vielleicht die Chance beim HSV ergreift und sagt realistisch 60%.
Ich denke das auch, ne? Also klar, Heidenheim, Hamburg, da hat es in den letzten Jahren nochmal Rivalitäten gegeben, aber ich glaube, dass es für ihn, wie gesagt, auch attraktiv sein kann. Und er wäre natürlich ganz anders davor, als es ein Hannes Herrmann. Du hast gesagt, Müller hat schon in der Bundesliga gespielt, hat auch als Stammtorwart in der Bundesliga gespielt, hat international gespielt. Der wird sich, auch wenn er mal ins kalte Wasser geschmissen werden muss, wird er sich davon, denke ich, nicht so ins Boxhorn jagen lassen.
Voll, und nach allem, was man auch hört aus Heidenheim, so gehört hat, bis es da anfing zu krachen, ist ja auch, dass der charakterlich echt ein Leader gewesen sein soll da in der Kabine. Und sowas könnten wir, glaube ich, auch nochmal gebrauchen. So einen weiteren Spieler, der die Bundesliga kennt, der das internationale Geschäft kennt, der auch schon auch bis in die Relegation alles mitgemacht hat mit Heidenheim letztes Jahr. Weil auch das ist immer noch nicht ausgeschlossen, dass es für den HSV in die Richtung gehen könnte. Und da einen Spieler in der Kabine zu haben, der dann den jüngeren Leuten beim HSV sagt, ey, ich kenne das schon, alles gut, bleibt ruhig, bleibt entspannt, das ist nur ein Zweitligist, wir sind ein Erstligist, ohne das jetzt böse zu meinen, bei allem nötigen Respekt, wäre schon nicht schlecht. Ich glaube, damit können wir es belassen und wir werden die Spieler nochmal deutlich ausführlicher besprechen, wenn einer von denen konkret werden sollte im Volkspark. Und dann, Bent, dürfen wir wieder über ein HSV-Spiel sprechen, ne, am Wochenende.
Ja, erstes Spiel der Rückrunde und der HSV hat jetzt ein Spiel weniger. Das ist so Verbandsliga-Vibes. Wir haben ein Spiel weniger.
Voll. Oder England.
Ja, genau, stimmt. Da gibt es das auch hin und wieder. Aber dass die Tabelle so schief hängt wie jetzt, hatten wir nicht so oft. Ne? Also HSV ist nicht der einzige Verein, der aufgrund der Witterung zwangspausieren musste, aber kann ich mich nicht erinnern, dass es das mal gab. Für den HSV ist es dann, wie gesagt, das zweite Spiel im neuen Kalenderjahr für Borussia Mönchengladbach, ist es am Samstag 15.30 Uhr im Volkspark. So viel Zeit muss sein. Das dritte in 2026. Die Fohlen haben in diesem Jahr bisher ein 4-0 und ein 1-5 vorzuweisen. Das heißt, mit welcher Form die kommen, wissen die vielleicht selbst nicht so genau. Und das, finde ich, macht das Spiel zusätzlich spannend, weil der HSV ja auch eine Mannschaft hat, bei der es im Grunde nicht so richtig viele Gewissheiten gibt. Gewiss ist, dass Daniel Elfadli gesperrt fehlen wird. Er hat in Freiburg die gelb-rote Karte gesehen, das haben wir ja auch angesprochen. Und aus dem verletzten Stamm fehlen Mohamed Omari und Yusuf Paulsen. Alle anderen Spieler sollen dem HSV zufolge zumindest Kaderoption sein. Und dementsprechend sieht es personell vor dem Spiel für den HSV ganz gut aus. Noch kurz als Erinnerung, das Hinspiel ging 0:0 aus, war das erste Bundesligaspiel des HSV nach 7 Jahren. Und ja, die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach hat sich seitdem verändert. Es ist ein neuer Trainer gekommen. Und ja, auf was wir da vielleicht achten sollten, das hast du vorbereitet.
Ja, erstmal der neue Trainer natürlich dann sagen, wenn du das schon so hinlegst, reden wir da auch kurz drüber. Es ist Eugen Polanski, der erst interimsweise übernommen hatte, dann auch am Anfang gar nicht so starke Leistung gebracht hat, ehrlicherweise. Auch einige Niederlagen dabei gewesen. Das richtig crazy, ich glaube 4:6 war es am Ende gegen Borussia,
Ja.
gegen Eintracht Frankfurt, wo man in der ersten Halbzeit, ich glaube, da haben wir damals sogar drüber geschrieben, wir zwei, der ist weg in der ersten Halbzeit. Und man dachte, okay, Borussia Mönchengladbach ist ein ganz klarer Abstiegskandidat. Und dann in der zweiten Halbzeit fing das so an. Und seit dieser Halbzeit ist es irgendwie gekippt ins Positive bei den Gladbachern. Seitdem stimmen die Ergebnisse. Man hat dann auf St. Pauli unter anderem gewonnen. Man hat andere Kellerduelle gewonnen. Man hat das Derby gewonnen gegen Köln. Glaube ich, auch ein ganz wichtiger Sieg für die Moral. 3:1. Und ich glaube, es war auch nach dem Derby, wo Eugen Polanski dann, also auf jeden Fall um das Derby herum, wurde er dann als fester Trainer ins Amt gesetzt. Bevor ich aber spreche, auf wen wir da achten können, sage ich erstmal, auf wen wir nicht achten müssen, weil sie nicht spielen können am Wochenende. Denn auch bei den Gladbachern fallen ein paar Spieler aus. Ich beziehe mich jetzt hier auf Transfermarkt.de, das ist noch wichtig zu sagen. Jonas Omlin ist schon länger verletzt, wird ausfallen, ebenso wie Robin Hack, links außen, eigentlich ein super wichtiger Spieler letztes Jahr bei den Gladbachern gewesen, was den Scoring-Output betrifft. Die wird dieses Jahr auch weiterhin erstmal verpassen. Nathan Gumu rechts außen, auch ein flinker Wirbelwind, wird auch erstmal ausfallen. Und wahrscheinlich der schmerzhafteste Verlust, ich habe ihn vorhin schon kurz angedeutet, Tim Kleindienst, der Dauerbrenner aus der letzten Saison, Top-Torjäger, kommt immer noch nicht wieder so richtig auf den Platz, was Gesundheit betrifft, ist schon wieder verletzt. Rückkehr ist aktuell laut Transfermarkt.de ungewiss, also auch da muss man gucken, wann er wieder spielen kann. Schauen wir mal auf meine Spieler to watch. Ich habe drei Stück mitgebracht. Der erste ist, das ist glaube ich wenig überraschend, Rocco Reitz, den ich glaube ich auch schon letztes Mal mitgebracht hatte. Er ist der Kapitän, er ist U21 Vize-Europameister, so viel Zeit muss jetzt noch sein. Er ist einfach der Fixpunkt des Gladbacher Spiels im zentralen Mittelfeld und wird halt wieder wichtig genau dafür. Und es wird halt wiederum andersrum wichtig für den HSV, Rocco Reitz vielleicht nicht so viele Freiräume zu geben. Weil sonst kann der echt tödliche Pässe spielen. Der andere Spieler, vielleicht löst er beim einem oder anderen HSV-Fan aus dem Hinspiel noch einen Schreckmoment aus, auch wenn es 0:0 ausgegangen ist, ist Franck Honorat, der französische Rechtsaußen der Gladbacher, ist, finde ich, aktuell in der Saison mit Hack und Kleindienst, mit den beiden Verletzungen, der wichtigste Offensivspieler. Ist sehr dribbelstark, hat einen guten Abschluss und ich habe schon angedeutet, hatte ein, zwei gute Möglichkeiten im Hinspiel, scheiterte da aber auch wirklich am sehr guten Daniel Heuer-Fernandes. Und deswegen wird es auch hier wichtig, ihn aus dem Spiel zu halten. Und der dritte, und das hätte ich beim Hinspiel nicht gedacht, oder nach dem Hinspiel, dass ich den Namen hier erwähne, das ist Haris Tabakovic. Aber der ist mittlerweile voll angekommen auf der 9 im Gladbacher Spiel. Er hat 9 Tore passenderweise geschossen und 2 Vorlagen. Er setzt Kleindienst aktuell sehr gut, muss man sagen. Hat jetzt auch, obwohl es nicht viel gebracht hat, beim 1:5, das müssen wir nämlich auch kurz sagen, die Gladbacher kommen aus einem 1:5 in Hoffenheim jetzt in den Volkspark. Also die. Entweder sind sie komplett demotiviert oder sie sind komplett motiviert. Das werden wir sehen. Das kann man jetzt natürlich nicht abschätzen. Aber die haben auf jeden Fall was wieder gut zu machen bei ihren Fans. Aber Bent, ganz kurz zwischengefragt: Solche Statistiken, 9 Tore und 2 Vorlagen, davon träumen wir irgendwie als Stürmer, bei einem Stürmer bei uns, oder?
Ja, es ist bitter, ne? Und man sieht auch, was dem HSV fehlt. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass, also klar, Tabakovic ist momentan sehr formstark. Ich werde auch gleich nochmal über ihn sprechen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass Gladbach ohne Tabakovic überhaupt nicht funktionieren würde. Das ist einfach ein Stürmer, der tut, was er tun soll. Und man sieht, beim HSV gibt es so einen Spielertyp momentan einfach nicht.
Dann mach das doch, dann red doch mal gleich über deinen X-Faktor für das Spiel, wenn du es schon so angedeutet hast.
Genau, das wäre bei mir das Duell zwischen Luka Vucevic bzw. Jordan Torunariga. Ich nehme jetzt hier schon was vorweg, gegen Tabakovic, der bei Gladbach, wie gesagt, Mittelstürmer, auch Zielspieler in Offensive ist. Und der in den letzten Spielen ja seine Gegenspieler reihenweise in der Pfeife geraucht hat, in den letzten 9 Spielen in der Liga 8 Torbeteiligungen. Zuletzt galt in Gladbach so ein bisschen die Regel, wenn Tabakovic nicht trifft, dann gewinnen die auch nicht. Und ich glaube, dass das zentral sein wird, den irgendwie aus dem Spiel zu nehmen. Und ja, sollte Vucevic da der Gegenspieler sein, ist für ihn natürlich auch angeraten, keine gelbe Karte zu ziehen. Das wäre dann seine 5. Er wäre im nächsten Spiel, was dann das Derby wäre, gegen St. Pauli gesperrt, was echt bitter wäre. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Tabellensituation jetzt anguckt, es wird jetzt doch ein bisschen enger, ne? Sollte man auch dieses Spiel als wirklich maximal wichtig betrachten. Deswegen denke ich, diesen gefährlichen Faktor der Gladbach da aus dem Spiel zu nehmen, ist einfach wichtig.
Du bist auf der defensiven Seite zu Hause, ich bin auf der offensiven Seite mit meinem X-Faktor zu Hause, denn du sagst es, das Spiel muss man, finde ich persönlich, und ich glaube, du siehst es genauso, muss man ernst nehmen. Für den HSV stehen jetzt echt wichtige Wochen bevor, weil du viele Gegner triffst, gegen die du eigentlich Punkte holen musst, wenn wir ehrlich sind. Und ich habe genau das Gegenduell, denn du musst ja auch Tore schießen, wenn du Punkte mitnehmen willst. Du kannst ja nicht immer nur auf 0-0 hoffen, deswegen habe ich Damian Downs gegen Kevin Dix. Also der zentrale Innenverteidiger der Gladbacher gegen den zentralen Stürmer, den Neuner der Hamburger. Wenn sich Downs hier von Dix aus dem Spiel nehmen lässt oder wieder relativ unscheinbar ist, wie gegen SC Freiburg, dann wird das sehr schwer für den HSV, hier zu Toren zu kommen, weil auch bei Jean-Luc Dompé und Sambi Lokonga weiß man ja noch nicht, ob sie spielen können. Wenn er das aber für sich entscheidet, dann heißt das wahrscheinlich A für den HSV, dass du, also wenn Downs das für sich entscheidet, dann heißt das wahrscheinlich A für den HSV, dass man hier zu Toren kommt. Und B, das wäre schon ein dickes Ausrufezeichen gegen einen sehr guten Bully-Innenverteidiger, oder Bent, wenn Damian Downs sich hier durchsetzen würde in dem Duell.
Ja, für ihn sind das jetzt auch so ein paar Spiele auf Bewährung, glaube ich. Das Spiel gegen Freiburg war sein erstes, das kann man so ein bisschen ausklammern. Jetzt muss er auch zeigen, ob er die Verstärkung sein kann, die sich viele HSV-Fans erhoffen. Und ich nehme auch das vorweg, ich gehe davon aus, dass er von Anfang an spielen wird gegen Gladbach und dass es dann auch relativ schnell darauf ankommen wird, dass er da in der Sturmspitze für Aktionen sorgt.
Frage, die mir jetzt spontan in den Sinn kommt, weil du es so sagst, und ich gebe dir da vollkommen recht mit der Bewährung, wenn das heute nichts wird, weil danach ist es zeitlich ja schon sehr eng, glaubst du, der HSV holt noch einen zweiten Stürmer oder begibt sich dann ganz aktiv auf die Suche noch nach einem zweiten?
Ich kann mir gut vorstellen, dass noch einer kommt, einfach weil die Verantwortlichen es irgendwie so ein bisschen auch schon vorgelegt haben, dass sie relativ breit gefächert gesucht haben. Und vielleicht kommt sogar noch einer, wenn Downs jetzt gegen Gladbach treffen sollte.
Das kann auch gut sein. Wir werden es auf jeden Fall besprechen, wenn es hier soweit ist. Und besprechen werden wir jetzt unseren Aufstellungstipp. Bent, fang du doch mal an. Tor überspringen wir wie immer.
Genau, Tor überspringen wir. Und ich gehe nach wie vor davon aus, dass auf der rechten Schiene, damit beginne ich jetzt, dass da Mikkel Bronsies spielen wird. Im Grunde genauso, wie ich schon vor dem Leverkusen-Spiel getippt habe. Dann in der Dreierkette hinten habe ich von rechts nach links Capaldo, Vucevic und Torunariga, der den gesperrten Elfhadli dann da ersetzen würde, und links Muheim auf der Schiene. Im zentralen Mittelfeld hoffe ich, dass Sambi Lokonga spielen kann. Es gab ja vor dem Leverkusen-Spiel kurzfristig die Meldung, dass er ausfallen würde. Jetzt hat er am Teamtraining wieder teilgenommen und war ja auch nicht unter den Spielern, die als verletzt gemeldet wurden vor dem Spiel gegen Gladbach. Deswegen, ich setze darauf, dass er spielen wird. Das wäre auch super wichtig. Und Remberg. Und ja, in der Offensive, mach du mal weiter. Wen hast du da?
Ich würde erstmal noch kurz, ich habe eine Sache nicht wie du, und zwar, das ist die rechte Schiene. Da würde ich noch kurz drauf zu sprechen kommen, bevor ich deine Frage beantworte. Da habe ich nämlich Kocholeishvili. Begründung, wie aus der Leverkusen-Folge, hört da gerne nochmal rein. Ich glaube, dass er gerade die Nase vorne hat, aber ich kann auch sehen, dass du recht hast mit Mikkel Bronsies, weil Merlin Polzin da einfach einen Narren irgendwo dran gefressen hat an diesem Spieler. Das muss man einfach sagen. Wir beide können es, glaube ich, nicht nachvollziehen. Ich glaube, wir machen da kein Geheimnis draus. Aber Merlin Polzin scheint da echt nah angefressen zu haben. Sonst bin ich super mit dir auf einer Linie. Und vorne, ich fange mal von rechts an, weil das, glaube ich, die unspektakulärste Position ist, weil ich gehe davon aus, dass da Fabio Vieira spielt. Es sei denn, Sambi Lokonga ist nicht fit genug für die Startelf, dann würde ich hier Ryan Philipp vermuten und Vieira auf der Sambi-Position. Im Zentrum, wenn ich ihn als X-Faktor habe, gehe ich natürlich auch davon aus, dass er spielt. Dann habe ich Damian Downs und jetzt kommt natürlich die spannende Frage der linke Flügel. Und das ist echt ein Wunschtipp, sage ich ganz offen und ehrlich. Natürlich, Rösing Lillisied ist wieder da, Fabio Baldé ist wohl auch jetzt wieder da. Die beiden könnten hier auch spielen. Ich hoffe einfach, weil es super wichtig für den HSV wäre, dass Jean-Luc Dompé hier viele Einsatzminuten bekommt. Und deswegen sage ich Jean-Luc Dompé.
Ich hoffe auch auf Dompé und ich glaube, dass Baldé spielen wird.
Okay. Dann hätte es ja so ein bisschen Parallelen wahrscheinlich zum Hinspiel, dass Dompé reinkommt und dann vielleicht nochmal ein bisschen. Das wäre wünschenswert, oder? Für ein paar Minuten da Feuer gibt.
Ja, der war gut im Hinspiel, glaube ich. Ich erinnere das so. Mit ihm kam noch so ein bisschen Schwung rein.
Ja, Joe Skelly hatte ganz schön seine Probleme mit ihm, war mein Eindruck. Und das würden wir hier gerne sehen. Jetzt muss ich noch fragen, Ben. Wie geht's aus?
Ich hoffe echt auf einen Sieg, aber ich glaube 0-0. Also, so wie ich unseren Sturm momentan einschätze, ist wirklich 0-0 fast das beste Ergebnis. So leid es mir tut. Aber vielleicht schießt sich da auch irgendjemand mal frei. Das wäre natürlich auch zu wünschen. Aber das ist so mein halb pessimistischer, halb optimistischer Tipp.
Ja, ich bin wieder blauäugig optimistisch, aber das gebe ich auch zu. Und das bin ich meistens vor HSV-Spielen. Ich sage 2-1 HSV. Das letzte Mal, als wir im Volkspark gegen Gladbach gespielt haben, war ein sehr hartes Spiel. Das gehört zur Wahrheit dazu. Das war das Abstiegsspiel. Aber auch da haben wir 2-1 gewonnen. Also glaube ich auch, dass wir das heute sage ich schon, am Samstag, morgen, wenn ihr das hört, irgendwie schaffen werden. Ja, Ben, dann heute eine kürzere Folge als die letzten Mal. Aber ich denke mal, das ist okay. Die letzten Wochen waren wir ein bisschen länger unterwegs. Man kann nur hoffen, dass morgen nicht noch irgendwas dazwischen kommt, oder?
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich glaube, dann wird es richtig Ärger geben, weil dann werden auch einige Gladbacher schon auf der Piste sein, wahrscheinlich die Mannschaft ja auch schon. Und jetzt haben sie es heute vermeldet, jetzt müssen sie es eigentlich auch durchziehen.
Ja, jetzt müssen sie es auf jeden Fall durchziehen. Im Zweifel müssen sie dann halt das Ding da abreißen an der Stelle, ne? Gut, dann, Ben. Wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, wir freuen uns alle, dass der HSV wieder Fußball spielt am Wochenende. Nächste Woche wird eine sehr spannende Folge. Da geht es nämlich um das Derby gegen St. Pauli. Am Freitagabend dann. Dann haben wir mal wieder, wie Sky es so schön nennt, einen Flutlichtfreitag. Und dann würde ich sagen, schauen wir alle Samstag um 15:30 Uhr rein. Und wenn du nichts mehr hast,
Ich habe nichts mehr.
wunderbar. Dann, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast 2 Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.